Heute Abend möchte ich eine Lehrstunde und keine Predigt halten. Und ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum 1. Samuel, Kapitel 2. 1. Samuel, Kapitel 2. Wir lesen hier miteinander Vers 3. Ein Teil von dem Lobpreis der Hanna. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 3. Und hier spricht Hanna, inspiriert vom Heiligen Geist. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, du Gott des Wissens, du allwissender und allsehender Gott, du Herzenskenner aller Menschen, du erkennst uns durch und durch. Und Herr, wir haben uns versammelt, weil wir dich bitten, dass wir dich mehr erkennen. Gib uns doch Einsicht und Erkenntnis, Herr, dich mehr zu fürchten, dich mehr zu lieben und uns deiner mehr zu erfreuen. Dazu schenk uns Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hatten vor einiger Zeit damit begonnen, uns mit den heiligen Eigenschaften, den heiligen Attributen Gottes zu beschäftigen, damit wir eben wachsen in der Erkenntnis Gottes. In der Erkenntnis des einzigen, wahren, lebendigen Gottes. Denn es gibt nichts Größeres, nichts Herrlicheres und auch nichts Wohltuenderes für unsere Seele, als Gott, unseren Schöpfer, mehr und mehr kennenzulernen. Und wir haben uns auch vor Augen geführt, dass Gott und sein Wesen unbegreiflich sind. Das heißt, ja, wir erforschen ihn, aber wir begreifen immer nur ein wenig von seiner unendlichen Fülle. Und darum, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann nur in einer Haltung der Demut. Er ist unbegreiflich. Wir haben angefangen, uns mit den sogenannten Omni-Eigenschaften Gottes zu beschäftigen. Gott ist omnipotent, er ist omniscient und er ist omnipräsent. Das heißt, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und Gott ist allgegenwärtig. Mit der Allmacht Gottes haben wir uns bereits in einer Lehrstunde beschäftigt und heute soll es um die Allwissenheit Gottes gehen. Eingangs haben wir ja diese Worte von Hanna gehört, die betet, der Herr ist ein Gott des Wissens. Man könnte auch übersetzen, er ist ein Gott der Erkenntnis. Unser Gott verfügt über alles Wissen. Da ist kein Wissen, das er nicht hätte, er hat alle Erkenntnis. Unser Gott ist allwissend, das heißt, Gott weiß ausnahmslos alles, über alles, und zwar zu allen Zeiten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Kein Wissen ist vor ihm verborgen, nichts ungewiss. Er hat allumfängliches Wissen. Er ist im Vollbesitz allen Wissens, und zwar schon immer. Unser Glaubensbekenntnis drückt es so aus unter den Abschnitt 2, Gott und die heilige Dreieinigkeit, unter zweitens, vor Gottes Augen sind alle Dinge offen und sichtbar. Sein Wissen ist unendlich, unfehlbar und unabhängig von seinen Geschöpfen. Daher ist für ihn nichts ungewiss oder unsicher. Ja, wir haben einen Gott des Wissens. Und wenn wir nun über die Allwissenheit Gottes nachsinnen, dann müssen wir zunächst einige menschliche falsche Vorstellungen ablegen, wenn wir darüber nachdenken. Denn wir können nicht von uns auf Gott schließen. Gott sagt in Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, Gottes Denken ist unserem weit, unendlich erhaben. Er denkt anders, als wir es denken könnten. Was meine ich damit? Nun, zunächst einmal musst du verstehen, dass Gottes Wissen völlig unabhängig ist von seinen Geschöpfen. Das heißt, wenn du etwas lernst, dann lernst du von außen, von deiner Umwelt her, von Menschen, durch Beobachtung, durch Nachahmung. Du hast einen Lehrer oder studierst ein Lehrbuch. Gott hatte niemals, zu keiner Zeit, einen Lehrer. Niemand von uns kann Gott etwas beibringen oder ihm Wissen geben, das er von sich aus selbst nicht hätte. Es ist unmöglich. Es heißt in Römer Kapitel 11, Abvers 33, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Denn Gott braucht keinen Berater, er braucht keinen Lehrer, er braucht niemanden, der ihm irgendwelche Tipps gibt, einen Ratschlag gibt, ihm Wissen vermittelt. Er hat alles schon von Ewigkeit her. In Hiob 21, Vers 22 heißt es, kann man Gott Erkenntnis lehren? Nein, kann man nicht. In Jesaja Kapitel 40 heißt es, ab Vers 13, wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass der ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Die Antwort lautet, niemand. Nein, das Wissen, das Gott besitzt, wurde ihm von niemandem beigebracht. Er braucht niemanden, er weiß alles schon von Ewigkeiten in sich selbst. Er ist allgenügsam, im Vollbesitz aller Erkenntnis. Er ist auf niemanden angewiesen. Du eignest dir Wissen immer an. Du hast abhängiges Wissen. Gott hat unabhängiges Wissen. Nichts davon, von dem, was er hat, wäre angeeignet. Das heißt, schon von Ewigkeiten her, bevor es Zeit und Raum und Materie, das ganze Universum gab, schon vor der Schöpfung, als nur Gott da war, besaß er schon vollkommenes, allumfängliches Wissen von allem, was noch sein oder passieren würde. Zu keinem Zeitpunkt lernte er eine Information dazu. Das heißt, Gott lernt nicht. Gott lernt nicht. Wenn er noch dazu lernen könnte oder es getan hätte in der Vergangenheit, dann wäre er nicht von seinem Wesen allwissend. Er war zu keinem Zeitpunkt unwissend oder hatte Mangel an Wissen. Er war zu aller Zeit allwissend. Und ebenso wichtig zu verstehen ist, wenn wir etwas lernen oder erkennen, dann müssen wir uns anstrengen, um diese Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt, wir müssen nachdenken, wir müssen grübeln. Bei Gott gibt es keinen mühsamen Prozess der Erkenntnisgewinnung. Er weiß alles allumfänglich und auf einmal, schon immer. Gott muss nicht erst nachdenken, bis er zu irgendeiner Erkenntnis kommt. Er hat kein Gehirn wie wir. Wir sehen eine Menge und zählen dann ab, bis wir zum Ergebnis kommen. Gott benötigt keinen Denk- oder Zählvorgang. Er ist einfach wissend. Er weiß es einfach. Wir müssen uns Wissen Stück für Stück aneignen, Gott nicht. Er ist einfach der Wissende. Bei ihm gibt es kein Lernen durch Beobachtung oder Nachahmen, durch Wiederholung oder durch Eselsbrücken. Auch nicht Lernen durch Einsicht oder Anpassung, weil er Fehler gemacht hätte und es nun besser wüsste. Wir machen Fehler, wir irren uns, wir lernen dazu. Aber nicht Gott. Er lernt nicht, er irrt nicht. Sein Wissen ist vollkommen. Wir vergessen Dinge, wir übersehen Dinge. Aber nicht Gott. Sein Wissen ist vollkommen. Also Gott hat alles Wissen in sich selbst, schon von immer. Von Ewigkeiten her weiß er alles vollständig und zwar auf einmal zugleich, ohne Lernprozess, ohne Anstrengung, ohne Irrtum und ohne fremde Hilfe. Sein Wissen ist darum, wie unser Bekenntnis sagt, unendlich, unfehlbar und unabhängig von seinen Geschöpfen. Da ist für ihn nichts ungewiss oder unsicher. Er hat alles in sich selbst und hat es nicht von außen empfangen. Deshalb heißt es über Christus in Kolosser 2, Vers 3, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle in ihm verborgen. Der Herr hat alle Erkenntnis in sich selbst. Und was er an Wissen hat, ist darum unfassbar gigantisch. Und wenn ich dich fragen würde, was ist wohl das Größte, das Gott kennt, das er erfasst, das Größte von Anzahl oder von Ausmaßen her, dann würdest du vielleicht verweisen auf Psalm 147, denn da heißt es ab Vers 4, er zählt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr, reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß. Ja, das ist tatsächlich ein beeindruckender Beleg für Gottes Allwissenheit. Denn sicher weißt du, es gibt unzählig viele Sterne, kein Mensch kann sie zählen. Die Wissenschaftler grübeln darüber und schätzen und reden von vielen Trilliarden von Sternen. Aber wir kennen gar nicht das ganze Universum. Kein Mensch kann die Sterne zählen, aber unser Herr, der sie alle einzeln geschaffen hat, kann sie nicht nur zählen, er gibt jeden einzelnen Stern einen Namen und ruft sie mit Namen. Wie unfassbar und unbegreiflich gewaltig. Und darum heißt es dann auch hier, seine Einsicht ist ohne Maß. Man könnte auch übersetzen, seine Einsicht ist ohne Zahl. Also wie du die Sterne nicht zählen kannst, so muss auch seine Einsicht, da er sie zählen kann, unzählbar sein. Sein Wissen, seine Erkenntnis ist unendlich, er ist allwissend. Aber, dass Gott alle Sterne kennt, ist überhaupt nicht das Beeindruckendste. Denn sag mir, was ist größer als das Universum? Was ist größer als dieser scheinbar unendliche Sternenhimmel? Eines, nur eines, Gott selbst. Es heißt in 1. Könige 8, Vers 27, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Das heißt, das ist das Gewaltigste, dass wir über Gottes Allwissenheit sagen können. Nicht, dass er die Himmel, der Himmel und alles darin kennt, sondern dass Gott alles über sich selbst weiß. Gott weiß alles über sich selbst. Wir hatten ja schon festgestellt, dass Gott unerforschlich ist, unergründlich. Es gibt nichts Größeres als Gott selbst. Er ist nicht zu fassen. Wer kann seine Heiligkeit und seine Macht, seine Stärke, seine Ewigkeit, seine Weisheit, seine Ratschlüsse, seine Gerechtigkeit und sein Zorn, aber auch seine Liebe und sein Erbarmen. Wer kann all das ermessen oder gar erfassen? Wer kann dieses göttliche Wesen ergründen? Die Antwort, niemand. Kein Mensch, kein anderes Wesen, niemand. Niemand außer Gott selbst. Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das heißt, Gott erkennt sich selbst. Der dreieinige Gott kennt seine eigenen Tiefen. Der Vater kennt den Sohn und umgekehrt, durch und durch. Und der Geist erforscht die Tiefen Gottes. Gott weiß, was er in sich selbst ist. Halten wir das fest, dass Gott sich selbst kennt. Dies ist der allerhöchste Ausdruck seiner Allwissenheit. Alles andere, was Gott weiß, ist im Vergleich dazu, dass er sich selbst kennt, gering. Die Kenntnis des gesamten Universums und der ganzen Menge des Wissens darin ist wie ein Staubkorn auf der Waagschale im Vergleich zu dem Wissen, das der unendliche Gott über sich selbst besitzt. Das heißt, Gott hätte schon eine unendliche Weite von Wissen, nur wenn es ihn selbst gäbe und keine Schöpfung. Dieser Gott des Wissens, ihm hat es aber gefallen, alles zu schaffen, mit Raum und Zeit und Geist und Materie. Und er weiß nicht nur alles über sich selbst, sondern auch alles über alles andere, was er geschaffen hat. Und hier verfügt er über ausnahmslos allen Wissens. Hier wird nichts übersehen, hier ist nichts verborgen, nichts vergessen, nichts unverstanden, sondern sein Wissen ist vollständig und vollkommen. Das beinhaltet alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Also was vor tausenden Jahren passiert, das ist für Gott so gegenwärtig in seinem Denken, wie als würde es gerade passieren. Es heißt im Psalm 90, Vers 4, Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. So weiß er alles aus der Vergangenheit. Vor allen Zeiten, was passiert ist. In Hiob, Kapitel 38, fragt Gott den Hiob oder sagt Gott dem Hiob, gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Und mal schauen, ob du es kannst. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihren Maß bestimmt, wenn du es kennst? Und wer hat über ihre Messschnur ausgespannt? Ja, Gott war's. Er hat die Einsicht, er hat die Erkenntnis, er kennt die Vergangenheit. Er hat alles in seiner Weisheit gegründet, er hat alles bedacht. Er war der allwissende und allweise Gott. Aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft in vollkommener Weise. Und das macht unseren Gott ebenso einzigartig. Das macht ihn zum Gott und unterscheidet ihn von allen Götzen, dass er vollkommenes Wissen über alles hat, nicht nur in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. In Jesaja 41 heißt es ab Vers 21, bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweise herbei, spricht der König Jakobs. Sie sollen sie herbeibringen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das Frühere, was war es? Verkündet es, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Oder lasst uns das Künftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündet das Später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, lasst es gut sein und schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist Nichtigkeit. Ein Greuel ist es, wer euch erwählt. Gott weiß das Vergangene. Gott kennt das Zukünftige. Und so heißt es dann in Jesaja 44 ab Vers 6. So spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Ich rufe und verkünde es und er rufe und verkündige es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Also Gott allein ist es, der schon von Urzeiten her gesagt hat, was passieren wird. Jesaja 46, ab Vers 9. Gedenkt das des Früheren, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, in der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Also Jesaja 41, 44, 46, immer wieder. Niemand ist Gott gleich. Er kennt die Vergangenheit, die Urzeit vollkommen und er verkündet schon, was noch nicht da ist, was noch passieren wird. Niemand ist ihm gleich. Und darum ist das Alte Testament auch voller Prophezeiungen. All die Vorhersagen auf die zukünftigen Ereignisse. Wir könnten tagelang aufzählen, was Gott alles schon verkündigt hat, tausende Jahre zuvor, bevor es passierte, bis in das kleinste Detail hinein, am deutlichsten und am schönsten ist es in Bezug auf die Geburt und das Leben und das Leiden und das Sterben und Auferstehen, die Himmelfahrt Jesu Christi, wie er alles bis ins Detail hinein erfüllt. Das unterscheidet unseren lebendigen Gott von all den Götzen und falschen Propheten. Gottes Wissen ist vollkommen. Er weiß auch nicht nur, was tatsächlich passiert, er weiß auch, was sonst gewesen wäre, wenn er es anders in seinem Ratschluss beschlossen hätte. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 11, Vers 23. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Also Gott weiß sogar, was passiert wäre, wenn er die Zeitgeschichte anders geordnet hätte, wenn Sodom und Gomorra diese Zeichen und Wunder gesehen hätten. Gott besitzt vollkommenes Wissen über alles Tatsächliche und alles Mögliche. Aber hier nur eine kleine Randnotiz, wo ich nicht tiefer darauf eingehen will. Diese Wahrheit, dass Gott auch alles Mögliche kennt, sollte uns nicht dazu führen, dass wir die falsche Lehre des Molinismus vertreten. Aber da geht es um mittleres Wissen, aber das erkläre ich ein anderes Mal. Aber lasst mich an dieser Stelle auf eine andere falsche Lehre hinweisen, die sich in den letzten Jahren mehr und mehr verbreitet. Eine ganz junge Irrlehre, vor allem aus Amerika. Man nennt es den offenen Theismus, also Open Theism. Eine Lehre, die eigentlich so offenkundig falsch ist, dass ich mich gefragt habe, ob es sich überhaupt lohnt, mit euch darüber zu sprechen. Offene Theisten meinen, Gott selbst könne die Zukunft noch nicht sicher wissen und muss darum selbst dazulernen, Dinge entdecken, auf Dinge reagieren und darum ändert er auch seine Meinung. Und die offenen Theisten kommen auf diese Idee, weil sie so manche Bibelstellen auch falsch verstehen, weil sie nicht verstehen, was Anthropomorphismen sind. Das heißt, dass Gott sein Verhalten, sein Tun so in menschlicher Weise beschreibt, damit wir beschränkten menschlichen Wesen ansatzweise verstehen können, was er da tut. Anthropomorphismen, dass Gott sich mit dem Menschen vergleicht in seinem Tun. Weil es heißt zum Beispiel in Genesis Kapitel 6, Vers 6, als Gott die Erde gesehen hat, wie bösartig alle waren, da heißt es, und es reute den Herrn, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. So denken die offenen Theisten hier, hier hat Gott die Menschen gemacht und dann kam dann doch alles ganz anders, als er es geplant hat und dann bereute er es und dann muss er sein Verhalten ändern. Oder wenn Abraham das Messer ansetzt, um Isaak zu opfern und Gott ihn plötzlich aufhält und sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Ja, musste Gott das erst lernen, hatte das vorher nicht gewusst. Ja, basierend auf solch falsch verstandenen Bibelstellen lehren sie dann, Gott kennt die Zukunft noch nicht. Er kann also auch falsch liegen, er muss sich anpassen, er muss umplanen. Und im Grunde geht es auf den Kern zurück, dass sie sagen, die Menschen, die müssen doch einen freien Willen haben. Die müssen doch komplett frei sein in ihrer Entscheidung. Wenn Gott aber allwissend ist, und wenn er unfehlbar weiß, was in der Zukunft passieren wird, dann ist Gottes Wissen ja so sicher von allem, was passieren wird, dann hat der Mensch ja keine wirkliche Freiheit mehr dazu, das zu verändern von dem Wissen, was Gott ja schon in vollkommener Weise hat. Dann ist das Vorherwissen Gottes unveränderlich und dann hat der Mensch ja keine wirkliche Freiheit. Das heißt, solange Gott die Zukunft wirklich absolut kennt, ist der Mensch nicht absolut frei, sagen sie. Um jetzt die menschliche Freiheit zu belegen, leugnen sie, dass Gott vollkommen die Zukunft kennt. Und sie sagen, die Zukunft ist nämlich noch gar nicht wissbar, denn die Zukunft existiert noch nicht und darum kann man sie noch nicht unfehlbar voraussagen. Daher ist der Ausgang und die Entwicklung in der Zukunft auch für Gott in gewisser Weise unbekannt. Die Zukunft ist noch offen. Darum heißt es offener Theismus, auch für Gott. Offener Theismus sagt, Gott ist allwissend, ja, aber er weiß nur alle Dinge, die es auch zu wissen gibt. Die Zukunft gestaltet sich erst noch und der Mensch hat ja unendliche Möglichkeiten zu handeln. Die Zukunft ist noch nicht real oder einfacher ausgedrückt. Die Zukunft ist nicht wie ein fertiger Teppich, der schon vollständig gewebt ist und Gott kennt das gesamte Muster schon und das wird jetzt nur noch ausgerollt. Sondern der Teppich wird ja erst, sagen sie, gewebt, auch vor Gottes Augen. Und er weiß selber noch nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Also merkt ihr schon, warum ich denke, dass das so ein Blödsinn ist, dass ich mich frage, warum ich euch das überhaupt sage. Das hat zur Folge in ihrer Lehre, dass Gott überrascht wird und wie gesagt, dass er seine Meinung ändert und dass er sogar irrt. Und dann werdet ihr sagen, aber es gibt doch so viele Stellen wie in Jeremia 10, Vers 23, wo der Prophet sagt, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinen, der geht, gegeben ist, seine Schritte zu lenken. Oder Sprüche 19, Vers 21, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Oder was ist, wenn der Herr Jesus dem Petrus sagt, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Also, das sind doch aber tausende Beispiele, wo wir in aller Deutlichkeit sehen, Gott kennt die Zukunft. Also wie antwortet jetzt ein offener Theist darauf? Nun, sie sagen, da Gott ja alles weiß, was man wissen kann, ist er aufgrund seines Wissens so weise und den Menschen so überlegen, dass er ohne die Zukunft perfekt zu kennen, die Zukunft dennoch steuern kann, wie er es möchte. Also Sie können das vergleichen mit einem Schachspieler, der vielleicht Schachweltmeister ist und er spielt jetzt gegen einen Neuling, gegen einen Anfänger und aufgrund der Tatsache, dass er so viel Erfahrung hat, so viel Weisheit, so viel Können im Schachspiel, kann er zwar nicht hundertprozentig sagen, welchen Zug jetzt dieser Neuling machen wird, aber durch sein Wissen, durch seine Erfahrung ist seine Vorahnung so groß, sein Geschick so groß, dass er es dennoch schafft, ihn mit Leichtigkeit zu besiegen. Und so ist beides gewährt, also die Souveränität des Schachspielers und gleichzeitig die Freiheit des Neulings, des Anfängers, der gegen ihn spielt. Ja, und so sagen sie, Gott hat einfach eine enorm treffsichere Vorahnung, und zwar durch seine Erfahrung, durch seine Weisheit. Diese Lehre, und ich denke, ich muss das niemandem von euch sagen, ist offenkundig absolut unbiblisch. Hier schafft man Gottes Souveränität ab, um die uneingeschränkte Willensfreiheit des Menschen, die Souveränität des Menschen hochzuhalten. Die Heilige Schrift aber lehrt, Gottes Ratschluss geschieht und darum ist die Zukunft fest. Der Mensch hat nicht die Hoheit, Gottes Pläne zu durchkreuzen. Alles, was der Herr beschlossen hat, Bezug auf die Zukunft, wird geschehen. Nichts ist ungewiss. Gott kennt die Zukunft, weil alles gemäß seinem ewigen eigenen Plan geschehen wird. Es heißt in Hiob 37, Vers 16, erkennst du das Schweben der Wolke, die Wunderwerke dessen, der an Erkenntnis vollkommen ist. Gott lernt nichts hinzu. Gott wird nicht überrascht. Diese vollkommene Erkenntnis und Einsicht ist für uns zwar nicht gedanklich fassbar, dass wir uns hüten sollten davor, das bis ins Detail hinein zu meinen, dass wir das erklären können. Nein, es heißt in Jesaja 40, Vers 28, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Unergründlich. Noch einmal, Gottes Erkenntnis, seine Allwissenheit ist viel zu hoch für uns. Aber das, was er uns offenbart in der Heiligen Schrift, das wollen wir bewegen und darüber nachsinnen. Gottes Allwissenheit erstreckt sich über alles, was existiert, ob jetzt unbelebt oder belebt. Er kennt sogar jedes einzelne Tier. Es heißt in Jesaja 50, ab Vers 10, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge. Und was sich tümmelt im Feld, ist mir bekannt. Christus sagt sogar in Matthäus Kapitel 10, dass nicht ein Vogel tot vom Himmel fällt, ohne Gott dem Vater, das heißt ohne dessen Wissen und Willen. Gott hat einfach alles im Blick, überall, an allen Orten, zu allen Zeiten auf einmal. Er muss sein Wissen nicht erst erlangen, nicht sammeln, er weiß es. Und wir könnten jetzt darüber sprechen, was die Heilige Schrift uns sagt, über all die verschiedenen Aspekte der Schöpfung, alles, was er kennt. Aber lasst uns einmal darüber sprechen, was uns in besonderer Weise betrifft. Nämlich, dass Gott alles, und zwar absolut alles, über uns Menschen weiß. Das heißt, wir reden jetzt über die Allwissenheit Gottes in Bezug auf deine Seele, in Bezug auf dein Leben. Er kennt dich. Durch und durch. Besser, als du dich selbst kennst. Er ergründet dich. Du bist wie ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. Gott weiß absolut, ausnahmslos alles über dich. Es heißt in Hiob 31, Vers 4, sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Er sieht jeden einzelnen Schritt, den du gehst. Er kennt ihn schon vorher. Er weiß alles über dich und er sieht auch in dein Herz. Wie es heißt in 1. Samuel 16, Vers 7, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht auf das Herz. Es heißt über das Wort Gottes in Hebräer Kapitel 4, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, Vers 13, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Darum ist Gott in der Tat der Herzenskenner. So wird er genannt in Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 15. Gott, der Herzenskenner aller. Oder wie Salomo betet in 1. Könige 8, Vers 39. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Und am ausführlichsten und am schönsten wird dieser Gedanke von Gottes Allwissenheit, aber auch seine Allgegenwärtigkeit beschrieben im Psalm 139. Wenn du magst, kannst du gerne mit mir aufschlagen zum Psalm 139. Hier heißt es, Vers 1, dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag es nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in der Tiefe der Erden. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir bis hierhin. Wir könnten jetzt, wie ihr seht, Vers für Vers hier durchgehen. Und wir würden so viel lernen von Gottes Allwissenheit und auch von seiner Allgegenwärtigkeit. Aber Gott, wir sehen hier, Gott weiß einfach alles über David, wie er sitzt, wie er liegt, also wie er aufsteht, wie er geht, wie er sich wieder zu Bett legt. Also Gott weiß alles, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, jegliche Aktivität im Laufe des Tages, auch die privatesten, geheimsten, verborgensten Gedanken. Der Herr kennt sie alle. Und bevor David überhaupt ein Wort aussprechen kann, kennt Gott es schon. Und er kann sich auch nicht verbergen vor ihm. Vor Gott gibt es kein Versteck. Ab Vers 15 dann weiter. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde. Entschuldige, haben wir das schon gelesen? Aber wie er hier beschreibt in Vers 16, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also, kein einziger Tag im Leben von David ist für Gott eine Überraschung. Es gibt hier nichts Unvorhergesehenes, nichts Ungewisses. Für Gott ist die Zukunft nicht unklar. Es ist alles schon, jeder einzelne Tag, in Gottes Buch aufgeschrieben. Gottes Wissen über jeden einzelnen Tag von uns ist vollkommen. Nun, nachdem wir das jetzt alles gehört haben, was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Wenn wir das glauben, wenn wir diese biblische Wahrheit annehmen und nicht versuchen, durch irgendwelche anderen menschlichen Irrtümer zu verdrehen und zu verleugnen. Wenn wir das einfach so annehmen, wie es in Gottes Wort steht. Wozu sollte das führen? Ich möchte uns gerne 4 praktische Anwendungen mitgeben. Erstens sollte es zur völligen Ergebung und zu staunender Anbetung führen. Zunächst einmal sollte es dazu führen, dass du dich Gott völlig ergibst. Denn was kannst du ausrichten gegen diesen allweisen, allwissenden Gott? Was nützt dir jegliche Rebellion und jegliches Denken, dass du ohne ihn leben könntest oder gar Pläne gegen ihn schmieden könntest? Es heißt in Sprüche 21, Vers 30, es gibt keine Weisheit und keine Einsicht und keinen Rat gegenüber den Herrn. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Du bist völlig in seiner Hand. Er weiß alles über dich. Darum ergib dich diesem Gott. Wirf dich nieder von ihm, so wie Hiob in den Staub. Sag du bist es, der alles weiß, der mich durch und durch kennt. Und wenn du dich so ergibst, wenn du dich so niederwirfst vor diesem Gott, so erkenne, dass der Gedanke, wer Gott ist und wie er ist, dass dieser Gedanke, wie David es sagt in Psalm 139, viel zu schwer für dich ist, viel zu gewaltig in seiner Summe. Wolltest du es zählen, es ist zahlreicher als der Sand. Und so kannst du doch nichts anderes tun, als diesem allwissenden, allsehenden Gott, den allweisen Gott, alle Ehre und allem Lobpreis und alle Anbetung dazu bringen, weil er es wert ist. Paulus bricht in Römer Kapitel 11, als er bedenkt, wie Gott alles weise geplant hat in seiner Heilsordnung, da bricht er plötzlich in Anbetung aus und sagt ab Vers 33, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen und wer hat ihm vorher gegeben und dass es ihm vergolten werde, denn aus ihm und durch ihn hin und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sag, brichst du so in Lobpreis und Anbetung für diesen allwissenden Gott aus? Denke darüber nach, wie er aber Millionen von Menschen allein auf der ganzen Welt alle Gedanken und Taten und Worte und alles gleichzeitig sieht und alles andere im Universum, alles vollkommen vor seinen Augen steht. Wozu soll uns das anderes führen als zu wahrer Anbetung und Lobpreis dieses herrlichen und endlichen Gottes mit seiner Allwissenheit? Nein, Widerstand ist zwecklos und Anbetung ist geboten. Aber es sollte auch zweitens dazu führen, dass wir uns fürchten vor diesem Gott. Und dass wir uns davor fürchten, gegen diesen Gott zu sündigen. Diese Erkenntnis, dass Gott alles weiß über dich, dass er der allwissende, allsehende Gott ist, sollte dich das Fürchten lehren. Denn dann hat dieser heilige Gott auch gesehen, dass du gesündigt hast. Und er hat nicht nur einmal gesehen, wie du gesündigt hast, er hat jede einzelne Sünde gesehen. Und du kannst dich nicht verkriechen vor ihm, auch nicht in die tiefste Höhle. Adam konnte sich nicht verstecken. Kain konnte seinen Brudermord nicht verhüllen. Sarah lachte im Zelt und der Herr hörte es. Achan vergrub dieses Gold unter seinem Zelt und der Herr wusste es. Hananias und Sapphira dachten, sie können übereinkommen, den Heiligen Geist zu belügen. Wie töricht. Er sieht einfach rein alles. Alles. Die privatesten und geheimsten Gedanken. Er ist der allsehende Richter. Wenn wir zurückkommen zu unserem Ausgangstext in dem Lobpreis der Hanna, da heißt es doch in 1. Samuel 2, häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Hosea Kapitel 7, ab Vers 1, denn sie üben Betrug, der Dieb dringt ein, die Räuberbanden plündern draußen, aber sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich mich an alle ihre Bosheit erinnere. Gott vergisst einfach rein gar nichts von dem, was passiert ist. Möge man sagt, ach, lass Gras über die Sache wachsen. Gott vergisst nichts, kein einziges Detail. Psalm 90, Vers 8. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt und unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Psalm 33, ab Vers 13. Der Herr blickt vom Himmel herab. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Jesaja 32, ab Vers 18. Du großer und mächtiger Gott, dessen Name Jahwe, der Herrscharen ist, groß an Rat und mächtig an Tat, du, dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind, um jedem nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Taten zu geben. Sprüche 5, Vers 21. Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf allen seinen Bahnen gibt er Acht. Sprüche 15, Vers 3. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen auf Böse und auf Gute. Jeremia 16, Vers 17. Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind vor mir nicht verborgen und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Jeremia 23, Vers 23. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe es nicht, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt? Spricht der Herr, doch Hiob 34, Vers 21, denn seine Augen wachen über den Wegen des Menschen und alle seine Schritte sieht er, da ist keine Dunkelheit und keine Finsternis, worin sich die Übeltäter verbergen könnten. Psalm 7, Vers 10, ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber den Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Jeremia 17, Vers 10, ich, der Herr bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Christus spricht in Offenbarung 2, Vers 23, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen. Schaut mal, was sollen alle Gemeinden erkennen? Dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch, einem jeden, nach euren Werken geben. Und noch Prediger 12, Vers 14. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Um nur ein paar Beispiele von unzähligen Stellen zu nennen. Gott wird alles richten. Alles wird ans Licht kommen. Vor seinem Richterstuhl am jüngsten Tag. Er lässt sich nicht täuschen. Er schätzt keine Situation falsch ein. Er weiß alles über jeden zu jeder Zeit. Jede böse Tat, er weiß es. Sogar der kürzeste, kleinste, sündigste, heimliche Gedanke. Sogar das, was du schon selbst vergessen hast, was kein Mensch weiß, er weiß es. Und wenn wir das jetzt bedenken, dann sollten wir uns fürchten, dass wir solch einen allsehenden, allwissenden Gott haben, der weiß um unsere Schuld, der uns gerecht richten und auch verdammen wird. Es sollte uns dazu führen, dass wir ihn so fürchten, dass wir uns von ganzem Herzen zu ihm bekehren. Dass wir ihn unsere Sünden bekennen, denn er weiß es eh. Und so kommen wir und sagen, du hast recht, ich habe all das getan, ich bin schuldig vor deinem Angesicht. Ich bitte dich um Rettung. Ich bitte dich um Christi Willen, der gestorben ist für Sünder am Kreuz, dass ich Vergebung bekomme. Dieses Wissen um Gottes Allwissenheit sollte in allen Bereichen deines Lebens zur Bekehrung, zu wahrer Buße führen. Bist du dir dessen im Klaren, dass Gott alles über dich weiß? Ausnahmslos alles. Und bist du dir darum im Klaren, dass du nichts anderes tun kannst, als dich von ganzem Herzen zu bekehren zu diesem Gott, dass er sich über dich erbarme? Weil wenn du schon ein Christ bist und dich bekehrt hast, ja, dann sollte dieses Wissen von der Allwissenheit Gottes dich auch Furcht lehren in Bezug auf die Heiligung, dass du jetzt die Sünde meidest, weil er ja alles sieht und er dich züchtigt, dass er dich erzieht und darum willst du dich auch in Acht nehmen vor der Sünde. Weil er eh alles ans Licht bringt in seinem Endgericht, willst du auch kein Heuchler sein. Das heißt, du willst nicht bloß dienen, wenn Menschen das sehen, sondern die Allwissenheit Gottes ermutigt dich dazu, auch auf dein Herz zu achten. Und wie es heißt in Matthäus 6, Vers 6, euer Vater, der in das Verborgene sieht. Und so suche ich ihn im Gebet und diene ihn auch im Geheim. Und selbst wenn kein Mensch es weiß, ich weiß um meinen allwissenden Gott und Vater im Himmel. All das sollte wahre Gottesfurcht in uns bewirken, so dass es uns auch ins Gebet treibt und wir wirklich Hilfe suchen bei diesem allwissenden Gott, weil wir wissen, dass er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen und er unsere Wege leiten kann, gemäß seiner allwissenden Weisheit. Und darum betet David ja dann auch im Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, Gott. Erforsche du mich und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Also du kennst mich doch durch und durch und so sei mir nun gnädig und führe mich auf rechten Weg. Gottesfurcht. Nun, das Dritte ist, es sollte uns Demut lehren. Damit meine ich, dass wir erkennen müssen, dass im Vergleich zu Gott wir alle unwissend sind. Vollkommen. Keiner. Mag er auch so klug und so weise sein, mag er ein Doppeldoktor sein, ein Professor, die größten Gelehrten auf Erden wissen nichts, können sich nichts einbilden auf ihr Wissen. Niemand kann sich rühmen. Gegenüber dem Gott des Wissens sind wir alle Narren. Was wir wissen, ist weniger als ein Tropfen im Vergleich zu dem göttlichen Ozean seiner Allwissenheit. Wer kann sich denn irgendetwas einbilden auf das bisschen, was wir wissen mit unseren Gehirnen? Sei demütig. Bilde dir nichts ein auf dein Wissen. Es heißt in Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Begreife doch, wie wenig Wissen du hast. Sei demütig. Erhebe dich auch nicht über andere Menschen und bilde dir darauf was ein, dass du ein kleines bisschen mehr weißt als der oder die. Was soll es im Vergleich zu Gott? Das ist alles nichts. Und erkenne auch, dass alles Wissen, was du hast, jegliche Erkenntnis, jede Einsicht, eine Gabe von Gott ist. Er ist der Allwissende und er hat dir etwas Wissen gegeben. Daniel preist Gott in Daniel Kapitel 2, ab Vers 20. Da heißt es, Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Also David versteht, dass jegliche Erkenntnis, die er oder sonst ein Weiser auf Erden hat, eine Gabe Gottes ist. Und so heißt es auch über Salomo in 1. Könige 5, der weiseste Mensch. Ja, 1. König Kapitel 5, ab Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit Ägyptens. Es war Gott, der diesem Mann diese Weisheit verliehen hat. Und so verstehen wir, alles Wissen, was wir haben, kommt von ihm. Und so geben wir ihm die Ehre und sind demütig und beten vielmehr, wie es heißt in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Suche Einsicht und Weisheit und Erkenntnis bei ihm. Sei demütig und verstehe, dass du in dir selbst nichts weißt, aber er in seiner Gnade dir Weisheit verleihen kann. Und nun viertens und letztens, diese Lehre der Allwissenheit Gottes sollte zu etwas Wunderbarem in unser aller Herzen führen, die wir an den Herrn glauben, nämlich zu wahrem Trost und Frieden. Also während der Gedanke für einen Gottlosen angsteinflößend ist, dass da ein Gott ist, der alles weiß und alles gesehen hat, so ist für uns, die wir glauben und Gott zu unserem Vater haben, dieses Wissen eine Quelle großen Trostes und Friedens. Also während der Gedanke den Gottlosen Angst macht, nimmt uns der Gedanke alle Angst und alle Sorgen. Wir nämlich, wir sind so schrecklich vergesslich, so unwissend, so unweise, wir übersehen so vieles, wir irren so oft, wir kennen uns häufig selber nicht und wissen selber gar nicht, auf welchen Wegen wir gehen und was vor sich geht. Und wir wissen nicht einmal, was der morgige Tag bringt. Und welch größeren Trost und Frieden und Freude kann uns da werden, als dieses Wissen zu haben, dass wir einen allwissenden Gott haben, der gnädig sich um uns kümmert und alles weiß. Der alles im Überblick hat, der niemals irrt, nichts übersieht und nichts vergisst. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und wir können uns ganz auf ihn und seine Führung verlassen. Er weiß um alle unsere Nöte, alle unsere Sorgen. Er weiß auch um all unser Versagen, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Er kennt alle unsere Fehler. Er ist vertraut mit all unseren Wegen, allen Prüfungen und allen Gefahren, mit einfach allem. Und Jesus lehrt uns in Matthäus Kapitel 6, Abvers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir haben einen Vater, der weiß, was wir brauchen, ehe wir überhaupt kommen und ein Wort sprechen im Gebet. Ab Vers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nation, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Oder Matthäus 10, ab Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. So kennt er dich. Jedes einzelne Haar auf deinem Kopf, er kennt es, er weiß es. Wie musst du geborgen sein in solch einem Gott, der doch um alles weiß? Um alles. Es heißt in 2. Chronik 16, Vers 9, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er sieht uns. Er steht uns bei. Ist das nicht ein Trost? Ist das nicht auch ein Trost für uns als ganze Gemeinde, dass wir wissen, er kennt die Zukunft, er hat sie uns schon offenbart in seinem Buch. Es ist kein Rätselraten für ihn, es ist alles vorherbestimmt. Es wird so kommen, er irrt nicht. Wir können ihm vertrauen, der Ausgang wird gut sein. Er wird triumphieren, er wird alles gut machen. Auch alle Angriffe des Feindes, alle Listen des Satans, all seine Fallen, all die Gefahren, die der Feind über uns bringt, Gott sieht es, wie sie eine Grube graben und er sorgt dafür, dass sie selbst hineinfallen. Wir können das ja gar nicht überschauen. Wir wissen gar nicht, was gegen uns geplant ist, was morgen auf uns zukommt. Niemand kann Gottes Pläne durchkreuzen. Wir können getrost sein in ihm. Wir können zufrieden sein in ihm. Wir brauchen uns nicht sorgen. Wir brauchen auch nicht klagen und sagen, Gott, warum passiert das jetzt? Und warum ist das jetzt passiert und nicht das? Und warum mutest du mir dies zu? Als würde er nicht wissen, was er da tut und was da kommt. Er weiß doch alles vollkommen. Ich hatte euch schon mal erzählt von diesem Beispiel, das Charles Haddon Spurgeon gebracht hat, von einer Frau, die in ein Teppichgeschäft ging. Und dann sah sie dort einen Teppich hängen und sagen, so einen hässlichen Teppich habe ich ja in meinem Leben noch nie gesehen. Alles kreuz und quer, kein Muster erkennbar, keine Schönheit, was soll das sein? Und dann kommt der Teppichverkäufer und sagt, gute Dame, Sie schauen auf die Rückseite des Teppichs. Ja, Sie müssen andersrum schauen. Und plötzlich sieht sie der herrlichste Teppich, den sie je gesehen hat. So ein vollkommenes Muster, alles passt, nichts ist fehl am Platz, wunderschön. Und so ist es bei uns jetzt auch, wenn wir im Diesseits sind und nicht im Jenseits. Wir sehen das alles Gottes Wege und es macht irgendwie keinen Sinn für uns und wir haben nicht den Überblick. Und dann, wenn wir vor ihm erscheinen, dem allwissenden Gott begegnen, wird er uns den Teppich unseres Lebens zeigen, wie alles Sinn gemacht hat, wie alles perfekt geplant hat. Wie es vollkommen das Muster ergibt, das zur Ehre Gottes, zur Herrlichkeit seines Namens und zum Wohl unserer Seele gedient hat. Vertraue diesem Gott, sorge dich nicht, sondern verlass dich ganz auf ihn. Er hat alles gesehen, wir können sagen, wie Hagar in der Wüste, die in großer Not war, El Roi, der Gott, der mich sieht. Er kennt alle meine Not, all mein Schmerz, alle Verletzungen, alle Trauer, jede Träne. Es heißt im Psalm 56, Vers 9, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Hast du das gehört? Jede einzelne Träne ist bei Gott aufbewahrt wie in einem Schlauch, ja aufgezeichnet in sein Buch, in sein Verzeichnis. Du denkst manchmal, Gott sieht nicht, wie traurig du bist. Und was du hier und dort für eine Not durchmachst, es ist alles in seinem Verzeichnis. Er weiß alles. Und er wird jede einzelne Träne abtrocknen. Er weiß, was das Beste für uns ist und er irrt niemals. Und selbst wenn uns Unrecht getan wird, der Herr wird es nicht vergessen, er wird es richten. Und wenn wir versagen und uns selber nicht verstehen, und ein Puritaner hat das mal so ausgedrückt, dass wir aufgrund des vielen Unkrauts in uns die Blume der Gnade schon nicht mehr erkennen. Gott hat den Durchblick, er schaut, er sieht es, er weiß, was er getan hat. Und so lesen wir in Johannes 21, ja nachdem der Petrus den Herrn Jesus ja dreimal verleugnet hat, dass Jesus ihn dreimal fragt, ob er ihn lieb hat. Und Petrus kann am Ende dann gar nichts mehr sagen, außer: Herr, du weißt alles und du erkennst, dass ich dich lieb habe. Es genügt uns auch, selbst wenn wir uns nicht so gänzlich erkennen, dass der Herr uns kennt und auch weiß, dass wir ihn lieb haben. Und so heißt es sogar in 1. Johannes 3, Vers 20, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Unser Herz ist nicht unser Richter. Unser Herz muss nicht alles beurteilen können. Unser Herz kann gar nicht alles ergründen. Unser Herz ist trügerisch. Aber Gott ist größer als unser Herz. Er kennt alles. Und so können wir ruhen in ihm, denn er weiß doch, dass wir ihn lieb haben. Welch ein Trost, wie es heißt in 2. Timotheus 2, Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Der Herr kennt uns. Der Herr kennt die sein. Der Herr kennt seine Schafe. Und er ruft sie beim Namen. Möge diese Lehre dir Zuversicht und Trost, wahren Frieden und wahre Freude spenden. Unser Gott, ein Gott des Wissens. Lasst uns den allwissenden, allsehenden Gott anbeten und ihm ganz vertrauen, weil er es wert ist. Amen.